Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Freitagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend bringen wir die Hörerecke und den Sprachkurs. Zum Schluss hören Sie unsere Interviewsendung Sofern so nah in dieser Woche mit dem Comedian und Schauspieler Kim Il-jung. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Südkorea und USA bekräftigen Plan für Übung zu Szenario von Nordkoreas Atomwaffeneinsatz. Südkorea, USA und Japan halten trilaterale Seeübungen ab. Zentralbank friert Leitzins erneut ein. Südkorea und die USA haben ihren Plan zur Abhaltung einer gemeinsamen Tabletop-Übung für eine bessere Reaktion auf die atomare Bedrohung aus Nordkorea bekräftigt. Dabei soll ein Atomwaffeneinsatz Nordkoreas simuliert werden. Beide Länder hätten den Plan während ihres 24. integrierten Verteidigungsdialogs am Donnerstag in Washington bekräftigt, teilte das US-Verteidigungsministerium mit. Die Durchführung einer Tabletop-Exercise oder Stabsrahmenübung, die ein Szenario des Atomwaffeneinsatzes Nordkoreas widerspiegelt, war bei der letzten Beratung der nuklearen Beratungsgruppe beider Länder vereinbart worden. Die US-Seite bekräftigte bei dem Verteidigungsdialog ihr Engagement für die Verteidigung Südkoreas unter Berücksichtigung der gesamten Bandbreite an militärischen Fähigkeiten, darunter auch nukleare Fähigkeiten. Auch wurde die Position bekräftigt, dass jeder nukleare Angriff Nordkoreas auf die Verbündeten inakzeptabel sei und dass ein solcher Angriff das Ende des Regimes Kim Jong-un zur Folge haben werde. Südkorea, die USA und Japan haben trilaterale Seeübungen abgehalten, um besser auf die von Nordkorea ausgehende Nuklear- und Raketenbedrohung reagieren zu können. Die südkoreanische Marine, die US-Marine und die maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte Japans hätten am Donnerstag und Freitag in internationalen Gewässern südlich der Insel Jeju geübt, teilte die südkoreanische Marine mit. Zum Einsatz kamen 6 Kriegsschiffe, darunter der südkoreanische Aegis-Zerstörer Soe Ryusongyong, der US-Flugzeugträger USS Theodore Roosevelt und der japanische Zerstörer JS Ariake waren ebenfalls vor Ort. Die Übungen stellen eine Umsetzung eines mehrjährigen Plans für trilaterale Übungen dar, den die Verteidigungsbehörden der drei Länder nach der Gipfelvereinbarung im vergangenen August in Camp David gemeinsam aufgestellt hatten. Die südkoreanische Zentralbank hat den Leitzins erneut eingefroren. Der Geldpolitikausschuss der Bank of Korea beschloss bei einem Treffen am Freitag, den Schlüsselzins bei 3,5% zu belassen. Zur Begründung hieß es, dass die Inflationsrate immer noch hoch sei, obwohl eine anhaltende Verlangsamung erwartet werde. Die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Geldpolitik in wichtigen Ländern, der Wechselkursvolatilität und der Entwicklung der geopolitischen Risiken seien weiterhin groß. Da werde es als angebracht betrachtet, an dem straffen Kurs festzuhalten und interne und externe politische Bedingungen zu berücksichtigen. Die Notenbank betont, es sei noch verfrüht, davon überzeugt zu sein, dass sich die Inflation dem Zielwert von 2% nähern werde. Sie werde ihren restriktiven geldpolitischen Kurs so lange beibehalten, bis sie zu dieser Überzeugung gelange. Mit der Entscheidung liegt der Leitzins in Südkorea seit Ende Januar letzten Jahres über 14 Monate lang bei 3,5%. Auf die herbe Niederlage der Regierungspartei bei den Parlamentswahlen wird Staatspräsident Yoon Song-yeol mit einem umfassenden Personalwechsel reagieren. Ein Sprecher des Präsidialamtes sagte, dass Yoon bald über das Rücktrittsgesuch von Ministerpräsident Han Duck-soo sowie des Chefsekretärs des Präsidialamtes Lee Kwan-sop entscheiden werde. Diese beiden ranghohen Politiker sowie die Chefberater des Präsidenten hatten sich am Donnerstagvormittag zum Rücktritt bereit erklärt, um aus den Wahlergebnissen Konsequenzen zu ziehen. Dem Sprecher zufolge wird Präsident Yoon nächste Woche seine offizielle Stellungnahme zu den Wahlergebnissen veröffentlichen. Der Präsident verbringe auch heute Zeit mit der Selbstreflexion und mit Nachdenken, hieß es. Der südkoreanische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Hwang Jun-kuk, hat Russlands Veto gegen die Verlängerung des Mandats des Expertengremiums zur Überwachung der Umsetzung der Nordkorea-Sanktionen scharf verurteilt. Die Kritik übte er am Donnerstag bei einer Debatte der UN-Generalversammlung über das Veto Russlands im Sicherheitsrat am UN-Hauptsitz in New York. Wegen der Vetoeinlegung habe man einen wichtigen Informationskanal verloren, argumentierte Hwang. Er warf Russland vor, sein Veto genutzt zu haben, um das Gremium angesichts der Berichterstattung über seinen illegalen Waffenhandel mit Nordkorea für die Fortsetzung des Kriegs in der Ukraine zum Schweigen zu bringen. Eine Resolution zur Verlängerung der Arbeit des Expertengremiums für den Sanktionsausschuss des UN-Sicherheitsrats zu Nordkorea war am 28. März an Russlands Veto gescheitert. China hatte sich der Stimme enthalten, während die restlichen 13 Ratsmitglieder dafür gestimmt hatten. Das aktuelle Mandat der Gruppe läuft am 30. April aus. Russland begründete sein Veto damit, dass seine Forderung nach der Einführung einer Auslaufklausel für die Nordkorea-Sanktionen nicht in der Resolution berücksichtigt worden sei. Südkorea hat zum ersten Mal an einem Treffen der internationalen Plattform für die Geberkoordinierung des Wiederaufbaus der Ukraine, MDCP, teilgenommen. Kang Sok-hee, der südkoreanische Regierungsvertreter für die Wiederaufbauhilfe für die Ukraine, habe an der jüngsten Sitzung des Lenkungsausschusses teilgenommen, teilte das Außenministerium mit. Das Treffen habe am Mittwoch in Kiew stattgefunden. Dem Ministerium zufolge erklärte Kang, dass Südkorea den mittel- und langfristigen Wiederaufbau in der Ukraine in verschiedenen Bereichen unterstützen wolle, in denen es Stärken habe. Genannt wurden Infrastruktur, Gesundheitswesen und Bildung. Die MDCP wurde im Januar 2023 auf Initiative der G7 ins Leben gerufen, um die Finanzhilfe für die Ukraine und mittel- und langfristige Wiederaufbaupläne zu koordinieren und über Reformen in dem Land zu diskutieren. Südkorea trat der Plattform im Februar dieses Jahres bei. Zhao Leji, Vorsitzender des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses Chinas, ist am Donnerstag zu einem dreitägigen Besuch in Nordkorea eingetroffen. Zhao Nummer 3 in der Machthierarchie Chinas kam am Donnerstag mit Che Ryong-hee, dem Vorsitzenden des Ständigen Ausschusses der Obersten Volksversammlung Nordkoreas, zusammen. Zhao schlug vor, den bilateralen Austausch auf hochrangiger Ebene zu verstärken. Laut dem chinesischen Außenministerium sagte Zhao, es sei immer Chinas unerschütterliche Strategie, die Beziehungen zwischen China und Nordkorea zu festigen und zu entwickeln. China sei bereit, mit der obersten Volksversammlung Nordkoreas zusammenzuarbeiten, um ein Erreichen eines höheren Niveaus in den bilateralen Beziehungen zu unterstützen. Che äußerte die Hoffnung, dass Nordkorea und China anlässlich des 75. Jubiläums ihrer Beziehungsaufnahme und des bilateralen Freundschaftsjahres den Austausch und die Kooperation in den jeweiligen Bereichen vertiefen und ihre Freundschafts- und Kooperationsbeziehungen ständig entwickeln würden. Nach dem Gespräch unterzeichneten beide Seiten in Anwesenheit von Zhao und Che Kooperationsdokumente in verschiedenen Bereichen, darunter die gegenseitige Visumsbefreiung für Diplomaten und die gegenseitige Übersetzung und Veröffentlichung klassischer Literaturwerke. Zhao ist der höchstrangige Vertreter Chinas, der seit der Pandemie Nordkorea besucht. Erneut sind Anzeichen für illegale Waffen- und Öltransporte zwischen Nordkorea und Russland beobachtet worden. Entsprechende Satellitenaufnahmen veröffentlichte die in Washington ansässige Denkfabrik Zentrum für strategische und internationale Studien, CSIS, am Mittwoch. Auf einem Bild ist zu sehen, dass sich ein Schiff am 7. April im Hafen von Wostochny im russischen Fernen Osten befindet. Es handelt sich offenbar um das unter nordkoreanischer Flagge fahrende Frachtschiff Paekyangsan 1. Der Paekyangsan 1 wurde von den Vereinten Nationen die Verwicklung in illegale Öllieferungen an Nordkorea vorgeworfen. Auf einem anderen Satellitenfoto, ebenfalls vom 7. April, ist ein Schiff, angeblich das russische Frachtschiff Maria, im nordkoreanischen Hafen von Rajin zu sehen. Die Maria steht auf der Sanktionsliste des Amtes für Kontrolle von Auslandsvermögen des US-Finanzministeriums. Das Schiff steht im Verdacht, militärische Ausrüstung und Waffen von Nordkorea nach Russland befördert zu haben. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Über das Wuferton Relay 3955 kHz begrüßen Sie heute am 12. April To Young-in
und Sebastian Ratzer. Hallo liebe.
Jan Dirks kann heute leider nicht dabei sein, sodass Sebastian ihn heute vertritt. Ich freue mich, dich wieder in der Hörerecke begrüßen zu können, Sebastian.
Ja, das macht natürlich immer Spaß. Ich bin gerne hier und ich bin auch gespannt, welche Post von unseren Hörerfreunden diese Woche bei uns eingetroffen ist.
Ja, dann legen wir doch mal gleich los. Über die Schneckenpost haben wir Empfangsberichte von Martin Kienzle aus Rheinfelden bekommen, der uns mit seinem National Proceed 2800 mit Teleskopantenne am 12. Februar mit SIMPO 43445 und am 13. Februar mit SIMPO 44344 gehört hat. Und von Christoph Thomas aus Harrislee, der am 9. März mit seinem Texon S2000 mit Preselector MFJ1045C und 8 Meter Landradantenne einen Empfang von SIMPO 55544 verzeichnete. Bei Herrn Thomas bedanken wir uns auch für die beigelegte Ansichtskarte, die die Promenade im dänischen Sonderburg zeigt.
Von Monitor Michael Lindner aus Gera haben wir neben einer Osterkarte und einem Osterbrief auch seine Empfangsberichte erhalten, wonach er uns mit seinem XH-Data D808 mit Teleskopantenne unter anderem am 8. März mit SIMPO 55444 empfangen konnte. In einem weiteren Brief schrieb er uns noch, an der Empfangssituation hat sich erfreulicherweise nichts geändert. KBS World Radio auf Deutsch kommt hier in meiner Thüringer Heimatstadt Gera sehr gut an und ist täglich lautstark und ohne Interferenzen zu genießen. Lediglich ab und zu mal etwas Schwund oder Rauschen, so dass eigentlich meine SIMPO-Werte fast immer gleich sind. Manchmal fühlt man sich direkt verführt, 5x5 zu geben, aber das gibt es auf Kurzwelle nicht. Einige Hörerfreunde bedienen sich zwar dieser Superwerte, aber technisch exakt kann es 5x5 nur für einen FM-Empfang geben und nicht für die Kurzwelle.
Weiter schrieb uns Herr Lindner, obwohl es in unserem Garten schon wunderbar blüht, ist es leider wieder kalt und sehr unfreundlich geworden. Man spürt den Frühling, aber er lässt doch noch einige Tage auf sich warten. Die Gartenarbeit hat natürlich schon begonnen, aber nach 1-2 Stunden im Freien ist man durchgefroren und muss die warme Wohnstube aufsuchen. Ja, alles braucht eben seine Zeit und als Rentner hat man genug davon, um geduldig auf die warmen Tage zu warten.
Ja, mittlerweile ist das Wetter auch bei Ihnen wahrscheinlich viel wärmer geworden, lieber Lindner. Monitor Franz Schanze aus dem österreichischen Schrems, der uns am 5. April übers Internet empfangen konnte, schrieb uns per E-Mail zum Wetter nämlich Folgendes. Der Empfang war wie immer störungsfrei. Es war wieder ein sehr nettes und abwechslungsreiches Programm. Ja, bei uns herrscht derzeit auch fast sommerliches Wetter. Für kommenden Sonntag sind plus 30 Grad angesagt. Alles blüht schön und die Laubbäume treiben auch schon aus.
30 Grad ist ja extrem im Vergleich dazu. Ist es hier in Seoul eher ja dann doch frühlingshaft. Am Wochenende soll es aber deutlich wärmer werden. 27 Grad sollen es am Sonntag werden. Heute auch so 24, 25 Grad habe ich gelesen. Ja, aber das warme Wetter ist immer noch schöner als das kalte. Über unsere German-Adresse hat sich dann noch Monitor Andreas Wendlert aus Schwabach gemeldet, der uns von einer besonderen Radtour berichtete. Er schreibt Folgendes.
Ende März habe ich eine Tagestour mit dem Fahrrad als Themenfahrt Korea unternommen. KBS World Radio hatte zum 40-jährigen Jubiläum eine Sendung über André Eckhart produziert und darin das Kloster in Wegwan vorgestellt, das mit der Abtei St. Ottilien verbunden ist. An Wegwan bin ich mal vorbeigekommen, konnte aber aus organisatorischen Gründen dort nicht anhalten. St. Ottilien ist von mir aus in erreichbarer Nähe und so ging die Tour dorthin, um im Missionsmuseum die koreanische Abteilung zu besuchen. Das Museum ist nicht groß, aber der Besuch des Museums und des ganzen Geländes lohnt auf jeden Fall. Als nächste Station folgt ein kurzer Abstecher an den nahegelegenen Ammersee und weiter zum Ziel nach Augsburg. Dort war ich in einem koreanischen Restaurant gut essen zum Abschluss der Themenfahrt. Da ich am Ende des Tages nicht mehr ganz fit war, wollte ich gerne ein alkoholfreies Getränk zum Essen. Die koreanische Bedienung musste herzlich lachen, als ich nach alkoholfreiem Soju fragte. Natürlich musste ich das Restaurant trotzdem nicht durstig verlassen. Von Augsburg ging es mit der Bahn nach Hause.
Ja, wir freuen uns zu lesen, dass unsere Sendung bzw. Korea Sie zu diesem Tagesausflug inspiriert hat, lieber Herr Wendland. Das koreanische Essen, von dem Sie ebenfalls Fotos auf Komoot, ich hoffe, ich habe den Namen von der Plattform richtig gelesen, hochgeladen haben, sah auch wirklich lecker aus. Zu unserem Programm allgemein kommentierte dann Herr Wendland noch Folgendes. Es war in letzter Zeit schon schade zu hören, die letzte Sendung von Suchwort aktuell, von Literatur zum Hören und auch von Toms Korea. Es ist jedoch auch zu sehen, dass sie das Programm durch Restrukturierungen weiter attraktiv halten. Es gibt ja die inzwischen nicht mehr so neue Rubrik mit den Kinderliedern und am Donnerstag wieder mehr Literatur im Programm. Gerne höre ich das Programm weiter. Das Interesse an Land und Leuten ist ungebrochen.
Weiter schrieb uns Herr Wendland, aus dem aktuellen Geschehen im Land ist für mich die Beobachtung der Wahl interessant. Auf der Webseite von KBS World Radio werden ja mit einem zusätzlichen Banner die Nachrichten zur Wahl zusammengefasst. Den Disput der Mediziner mit der Regierung finde ich auch bemerkenswert. Obwohl es schon einige Beiträge zu dieser Thematik und den Auswirkungen gab, ist mir noch nicht verständlich, wo der Kern des Problems liegt. Die Erweiterung um 2000 Studienplätze bei einer demografisch älter werdenden Gesellschaft scheint mir erstmal nachvollziehbar. Aber warum die harten Reaktionen in Form von Arbeitsniederlegungen darauf von Seiten der Assistenzärzte, Professoren und der Studenten, die sich beurlauben lassen? Auch die Reaktionen und Verlautbarungen der Regierung dazu sind für mich nicht gut einzuordnen. Was ist da der Kern der Uneinigkeit? Ist es überhaupt möglich, diesen klar zu benennen, oder handelt es sich um einen Verbund von Interessen, der von außen kaum zu durchschauen ist? Auf jeden Fall bleibe ich hier inhaltlich dran.
Ja, zunächst zu den Wahlen. Die Parlamentswahl hat diese Woche in Korea endlich stattgefunden, bei der sich die Opposition eine absolute Mehrheit gesichert hat. Das hatten auch Umfragen auch schon vorausgesehen. Interessant fand ich übrigens, dass mein Wahlkreis zu den wenigen nördlich des Han-Flusses gehört, wo ein Kandidat der Regierungspartei gewonnen hat. Scheinbar leben um mich herum nur konservative Wähler. Aber ja, fand ich sehr interessant.
Ja, nun zum Ärztestreik. Der dauert schon über 8 Wochen an. Vor allem die Assistenzärzte kritisieren, dass der Plan der Regierung, jährlich 2000 Ärzte mehr ausbilden zu lassen, den Mangel an Medizinern, insbesondere in ländlichen Regionen und in bestimmten Fächern, nicht beheben wird. Für eine wirkliche Lösung müsse es zunächst eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in solchen Regionen geben. Das heißt, die Arbeit als Mediziner außerhalb von Seoul oder vielleicht auch als klassischer Landarzt muss attraktiver werden, das heißt in der Regel finanziell attraktiver. Auch bedarf es Maßnahmen, damit sich Studierende wieder für Disziplinen entscheiden, in denen dringend Ärzte gesucht werden. Zum Beispiel fehlen Chirurgen oder Kinderärzte, Hautärzte gibt es hingegen zu viele. Außerdem meinen Assistenzärzte, dass es hinsichtlich ihrer Arbeitsbedingungen generell Verbesserungsbedarf gibt. Das hohe Gehalt, das nach dem Abschluss winkt, sei gewissermaßen der einzige Trost für lange und harte Schichten während der Ausbildung in der Klinik. Wenn es aber mehr Ärzte gibt, dann gibt es für jeden Einzelnen weniger Gehalt und dann würden sich viele die Frage stellen, warum man mit den besten Noten ins Medizinstudium starten und die harte und lange Ausbildung absolvieren soll. Ein anderes Argument ist, dass eine Erweiterung um 2000 Ausbildungsplätze bei der gleichzeitigen Beibehaltung des Niveaus an Ausstattung und Lehrpersonal sowieso unmöglich sei. Das ist auch der Grund, warum sich Professoren dem Protest anschlossen. Sie meinen, dass es nicht genügend Kapazitäten gibt, um die zusätzlichen Studierenden anständig auszubilden. Aber wir müssen zugeben, viele Bürger blicken bei den Details auch nicht immer so richtig durch.
Ja, viel Steuergeld musste bereits eingesetzt werden, damit das Notfallmanagement finanziert werden kann. Zu einem solchen mussten die größten Krankenhäuser aufgrund der verschlechterten Geschäftslage greifen. Die Bürger sind letztlich auch die Leidtragenden. Sie machen sich Sorgen wegen des langen Streiks, vor allem diejenigen, die auf eine große Operation warten oder eine wichtige Behandlung benötigen. Meine Eltern, die bislang eigentlich ganz gesund für ihr Alter gewesen sind, mussten im letzten Monat, nach dem Ausbruch des Streiks für mehrere Untersuchungen eine Uniklinik besuchen. Und ich hatte mir schon Sorgen gemacht, dass sie keinen Termin bekommen könnten. Bei meiner Mutter wäre das auch fast der Fall gewesen, weil ihre Untersuchung wohl gewöhnlich von einem Assistenzarzt durchgeführt wird. Aber glücklicherweise hat sie dann doch noch einen Termin bei einem Professor bekommen können. Also da wurde mir schon der Streik dann noch bewusster, also dass es dann wirklich in den Alltag solche Auswirkungen geben kann. Wie es im Streit zwischen Ärzten und Regierung weitergeht, erfahren Sie dann in unseren Sendungen. Allgemein wünschen sich die Menschen wohl, dass bald eine Lösung oder ein Kompromiss gefunden wird.
An dieser Stelle legen wir eine kurze Musikpause ein. Sie hören das Stück Pfeifen auf dem Fahrrad von der Gruppe Nolitor.
Und nun kommen wir zu den Medientipps. Dieses Mal gibt es zwei Radiotipps in den Medientipps, schreibt Monitor Erich Kröpke. Filme in Nordkorea zu drehen ist bekanntlich nicht ganz einfach. Die Österreicherin Brigitte Weich, Jahrgang 1962, hat es geschafft, zwei Dokumentarfilme in Nordkorea zu drehen. Beide beschäftigen sich mit der nordkoreanischen Frauenfußballnationalmannschaft. Der erste mit dem Titel Hana Dul Set, also 1, 2, 3 aus dem Jahr 2009, hat den Filmpreis Diagonale 2010 auf dem Filmfestival in Graz gewonnen. Der zweite Film heißt Det Tasot Yosot, also 4, 5, 6 und soll in diesem Jahr in die Kinos kommen. Ein Porträt von Brigitte Weich gibt es am Sonntag, dem 14. April um 14.05 Uhr auf Ö1 in der Sendung Menschenbilder. Eine Wiederholung kommt in der Nacht zu Mittwoch, dem 17. April um 0.05 Uhr.
Am Freitag, dem 19. April um 20.03 Uhr gibt es auf Deutschlandfunk Kultur ein Live-Konzert aus der Philharmonie Berlin. Die Berliner Philharmoniker spielen unter Leitung der koreanischen Dirigentin Eunsun Kim Werke von Arnold Schönberg und Sergei Rachmaninow.
Das waren die Medientipps. Bei uns lief ja letzten Freitag übrigens die erste Ausgabe unserer neuen Interviewsendung So fern, so nah. Monitor Lothar Rennert aus Berlin schrieb uns dazu: Die erste Sendung, So fern, so nah, hat mir gefallen. Sie zeigte mir, dass viel Interesse an traditioneller koreanischer Musik besteht. Die Haegeum hat ein besonderes Interesse junger deutscher Menschen geweckt. Sie kann Gefühle der Niedergeschlagenheit und Trauer ausdrücken. Es ist faszinierend, wie die Musik mit dem Instrument moderner Musik vermischt werden kann. Die 40 Mitglieder dieses Ensembles in Nordrhein-Westfalen üben täglich 6 Stunden. Sie mussten ihre Instrumente selbst besorgen und bezahlen.
Herr Rennert fügte außerdem noch hinzu, dass das Instrument Haegeum auf einer QSL-Karte vom 5.06.2004 abgebildet sei. Vielleicht haben auch andere Hörerfreunde dieselbe Karte und können sich so ein besseres Bild von dem Instrument und den musizierenden Studenten machen. Die zweite Ausgabe der neuen Interviewsendung hören Sie heute gleich nach der Hörerecke. Dieses Mal haben wir mit dem Comedian und Schauspieler Kim Il-jong gesprochen, der vor kurzem auch ein aus dem Koreanischen übersetztes Buch eingesprochen hat.
Wir wünschen allen schon einmal viel Spaß beim Reinhören. Dann haben wir auch einen Empfangsbericht von Monitor Heinz-Günther Hessenbruch aus Remscheid erhalten, der uns am 5. April mit seinem Lextronix E1 mit Stabantenne mit Simpo 43433 empfangen hat. Herr Hessenbruch fügte noch hinzu: Gerne und bei relativ gutem Empfang habe ich Ihre Sendung gehört. Bleiben Sie uns noch lange auf der Kurzwelle erhalten.
Monitor Burkhard Müller aus Hilden berichtete unter anderem am 9. April, dass der Empfang zwar besser geworden, aber noch nicht auf dem Niveau vor der Zeitumstellung sei. Die Sendung an dem Tag habe ihm sehr gut gefallen. Das freut uns zu lesen, lieber Müller.
Über die Internetberichtsvordrucke haben sich dann gemeldet Gottfried Sennekamp aus Stadtlohn, der uns am 5. April mit seinem Grundig-Satellit 700 mit Teleskopantenne mit Simpo 55444 gehört hat, und Wolfgang Maschke aus Kehl, der uns am 8. April übers Internet hörte. Es war wie immer eine sehr schöne Sendung, fügte Herr Maschke noch hinzu.
Andreas Hennig aus Kriebstein berichtete, dass er unter anderem am 28. März mit seinem Grundig-Weltempfänger mit 10 Meter Wurfantenne einen Empfang von Simpo 44434 verzeichnet hat und schrieb uns noch: Schade, dass man sich von einigen liebgewonnenen Sendungen verabschieden muss. Aber so ist es nun mal im Leben. Das Wichtigste ist aber, dass der Sender KBS weiter auf Deutsch auf Kurzwelle sendet. Die neue Rubrik gefällt mir sehr gut. Machen Sie weiter so.
Monitor Sigmar Boberg aus Osnabrück konnte uns am 5. April mit seinem Kenwood R1000 mit Loop-Antenne mit Simpo 55455 hören und fügte noch hinzu: Der Empfang war wieder sehr gut, bis auf ein paar Phasendrehungen. Kein Problem. Das Programm war wieder abwechslungsreich. Zurzeit geht es um den Walkman. Ich habe noch ein paar Kassetten auf dem Dachboden.
Am gleichen Tag wie Herr Boberg konnte uns Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main mit seinem Sony ICF 7600D mit Teleskopantenne mit Simpo 5x5 empfangen und schrieb uns noch: Vielen Dank für die schönen Briefmarken auf dem Umschlag zum Jubiläum von KBS. Diese haben mir gut gefallen. Wie oft werden Briefmarken in Korea noch verwendet? Ist das Hobby des Briefmarkensammelns in Korea noch weit verbreitet?
Ja, wie wir auch im letzten Monat kurz erwähnt hatten, stößt man im koreanischen Alltag heute eher selten auf Briefmarken. Der schriftliche Kontakt läuft eher über das Smartphone, also auch über soziale Medien, digitale Messenger-Dienste und E-Mails. Selbst Rechnungen zum Beispiel für das Handy oder die Kreditkarte werden heute oft online übermittelt, was natürlich auch der Umwelt dient, wenn nicht immer so viele Ausdrucke verschickt werden müssen. Viele Briefe, die dann doch noch auf dem Postweg verschickt werden, sind mit einem Aufkleber oder Stempel versehen, der anzeigt, dass die Portokosten im Voraus entrichtet wurden und somit als Frankierung dienen.
Aber natürlich gibt es auch in Südkorea noch Briefmarkensammler, auch wenn es immer weniger werden. Dem koreanischen Statistikamt zufolge sollen im Jahr 2012 noch etwa 104.000 Personen in Korea diesem Hobby nachgegangen sein. Im Jahr 2022 waren es noch knapp über 79.000. Vor allem mit Blick auf diese Sammler versucht das koreanische Postamt die Öffentlichkeit auf den kulturellen Wert und die symbolische Bedeutung von Briefmarken aufmerksam zu machen. Medienberichten zufolge soll das koreanische Postamt jedes Jahr knapp 40.000 Sondermarken ausstellen, wovon durchschnittlich 98% auch verkauft werden. Die Sondermarkenreihe anlässlich des 10. Jubiläums der Boygroup BTS, die letztes Jahr ausgegeben wurde, sorgte zum Beispiel ausnahmsweise für lange Schlangen von jüngeren Leuten vor den Postämtern und konnte eine neue Zielgruppe von Briefmarkenkäufern ansprechen.
Ja, apropos K-Pop. Für die erste Ausgabe unserer K-Pop-Sendung unterwegs mit Musik im Mai wird, wie auch in den letzten zwei Monaten schon, ein Sonderprogramm vorbereitet. Dieses Mal soll es mit Beiträgen aller Hörerinnen und Hörer weltweit zum Thema Reisen gestaltet werden. Denn der Mai ist auf jeden Fall ein perfekter Monat für eine Reise oder für einen kurzen Ausflug, vor allem hinsichtlich des Wetters. Alle Hörerinnen und Hörer sind daher dazu aufgefordert, von Reiseorten in Korea zu erzählen, die sie bereits besucht haben oder irgendwann einmal besuchen möchten. Und auch warum und mit wem. Es kann, wie gesagt, ein Ort sein, den man tatsächlich einmal besucht hat oder auch einer, den man zum Beispiel aus koreanischen Fernsehserien, Filmen oder Musikvideos oder über andere Wege kennengelernt hat und gerne einmal bereisen möchte.
Unsere deutschsprachigen Hörerfreunde können uns ihren Beitrag bis zum 18. April per DM auf Instagram oder auch per E-Mail an german@kbs.co.kr schicken. Von den eingereichten Beiträgen aus aller Welt wird wieder eine Auswahl getroffen, die dann in der Sendung am 4. Mai vorgestellt wird. Wir hoffen auf Ihr reges Interesse.
Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd Seisser stehen diese Woche Paul Reinersch in Duttweiler, Manuel Peisker in Freiburg, Lieselotte Sievert in Mahl und Linda Matt in Herbolzheim. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute zum Geburtstag.
Und Monitor Erich Kröpte möchte gerne Herrn Seiser noch ganz herzlich zu seinem Geburtstag am 7. April gratulieren. Auch wir schließen uns dem an und hoffen, dass Sie einen schönen Geburtstag hatten, lieber Herr Seiser.
Und unser Musikgeschenk steht auch schon bereit. Sie hören Flowering von Lucy.
Thank you. 없을 것 같은 그 마음 혼자만 남아 쉬든지는 않을까 괜찮아
Das dann wieder für heute.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende wünschen Ihnen Do Yong In
und Sebastian Ratzer. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Herzlich zu Alltagskoreanisch. Heute wollen wir uns noch einmal die folgende Szene aus dem Drama Good Doctor zusammen anschauen.
Haru jongil odi gasseosseo? Samusile도 없고.
그냥 여기저기. 정 회장 쪽은 정리했어.
잘했어.
Tohan macht sich Sorgen um seine Freundin Taegyeong, die mit blassem Gesicht ungewöhnlich still in seinem Wohnzimmer hockt. Er hatte sie an dem Tag auch nicht im Krankenhaus gesehen und fragt sie daher, wo sie den ganzen Tag gewesen sei. Weiter vor sich hin starrend antwortet sie darauf, Yogi togi. Ich wiederhole, Yogi togi. Auf Deutsch, hier und da. Das ist unser Ausdruck der Woche gewesen, den Sie jetzt noch einmal im O-Ton hören.
Yogi-togi. Yogi-togi. Yogi-togi.
Anschließend haben wir uns mit dem ersten Fragesatz von Tohan befasst, und zwar 하루 종일 어디 갔었어? 하루 종일, also die Kombination aus den Nomen 하루 für ganzer Tag und 종일 für die Zeit von morgens bis abends, steht einfach für den ganzen Tag. Danach folgt 어디, noch einmal 어디, das Fragewort für wo. Schließlich endet die Frage mit der Verbform 갔었어. Die sich aus dem Verbstamm ka des Verbs kada für gehen, dem Infix assot für die Vorvergangenheit und der vertrauten Frageendung o zusammensetzt. Der vollständige Fragesatz haru 종일 어디 갔었어? Ich wiederhole haru 종일 어디 갔었어? Bedeutet also wortwörtlich, wohin bist du den ganzen Tag gegangen? Und natürlicher formuliert, wo bist du den ganzen Tag gewesen? Lauschen Sie noch einmal dem Original.
하루 종일 어디 갔었어? 하루 종일 어디 갔었어? 하루 종일 어디 갔었어?
Als letztes haben wir uns mit dem Satz 잘했어, noch einmal 잘했어 für gut gemacht näher beschäftigt. Der Ausdruck besteht aus dem Verbstamm 잘하, des Verbs 잘하다 für gut machen, richtig machen, dem Vergangenheitsinfix j und der vertrauten Aussagenendung o. Wenn Sie noch das Höflichkeitssuffix jo am Ende dieser vertrauten, nicht höflichen Form anhängen, haben Sie auch schon die informell höfliche Variante davon. 잘했어요. Ich wiederhole. 잘했어요. Hören Sie zum Schluss noch einmal in die ganze Originalszene rein.
하루 종일 어디 갔었어? 사무실에도 없고.
그냥 여기저기. 정회장 쪽은 정리했어.
잘했어.
그럼 heute verabschiede ich mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal.
Sofern so nah. Hallo und herzlich willkommen zur Interviewsendung Sofern so nah. In dieser Sendung beleuchten wir den facettenreichen Austausch zwischen dem deutschsprachigen Raum und Korea. Außerdem berichten wir über interessante Veranstaltungen im Land. Am Mikrofon begrüßt Sie Kim Hee-soo. Erinnern Sie sich vielleicht an die Musiksendung Electronic Beats auf Viva 2? Wenn ja, dann kennen Sie bestimmt auch noch den Moderator Herrn Kim Il-young. Er war in Deutschland als Schauspieler und Clubmusikproduzent tätig und ist seit 2010 auch im Bereich Stand-up-Comedy sehr präsent. Darüber hinaus war er vor kurzem auch an der Hörbuchproduktion für Frau Yeoms kleiner Laden der großen Hoffnung der koreanischen Autorin Kim Ho-yeon als Sprecher beteiligt. Wir wollten mehr über sein Leben als Schauspieler und Stand-up-Comedian mit koreanischen Wurzeln erfahren. Auch über die Hörbuchaufnahme haben wir mit ihm gesprochen. Guten Tag, Herr Il-young Kim. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für das Interview. Dann beginnen wir sofort mit der ersten Frage. Sie sind in Deutschland bekannt als Schauspieler und dafür, dass Sie die Sendung Electronic Beats auf Viva 2 moderiert hatten. Könnten Sie sich bitte aber trotzdem für unsere Hörer, die möglicherweise über Ihre Karriere noch nicht so genau wissen, ganz kurz vorstellen?
안녕하세요, sage ich erstmal auf Koreanisch, genau, mein Name ist Il-young Kim. Ja, Sie haben jetzt angefangen mit meiner Vita, genau, Viva 2 hatte ich moderiert, das ist aber schon sehr, sehr lange her, das ist auch schon fast 30 Jahre her und da hat's angefangen, da wurde ich gecastet für den Ableger von Viva, Viva 2, das war mir so alternativ und da habe ich halt diverse Sendungen moderiert, unter anderem, was Sie schon gesagt haben, Electronic Beats, wo es sich um elektronische Musik gehandelt hat. Und dann habe ich dann so Leute getroffen wie Daft Punk, Björk und die Größen seiner Zeit der elektronischen Musikszene. Genau.
Ist krass, dass Sie auch Daft Punk persönlich getroffen haben.
Ja, genau, das war dann so, alle hat man da so getroffen und interviewt. Das war so die Zeit in den Medien, wo noch nicht gespart wurde vor den Nullerjahren und da wurde mit Geld um sich geschmissen und dann ist man von Miami nach Paris, nach London gejettet. Das war alles kein Problem zu der Zeit.
Sie sind derzeit auch im Bereich Stand-Up-Comedy ganz aktiv. Dabei geht es um das Thema haarsträubende Erlebnisse, die Sie täglich als Deutscher mit asiatischem Aussehen machen, was mich sehr beeindruckt hat. Gab es da bestimmte Erfahrungen oder Erlebnisse, die Sie dazu bewogen haben, das auf der Bühne zu thematisieren?
In der Stand-Up-Comedy ist es auch immer so, dass wenn man so Geschichten aus seinem eigenen Leben erzählt, das natürlich immer so einen wahren Kern auch hat. Und das schmückt man dann natürlich ein bisschen aus, damit es dann auch lustiger wird. Und ich erzähle natürlich viel von Culture-Clash-Geschichten, die ich so als Koreaner in Deutschland erlebt habe.
Was die gesellschaftliche Wahrnehmung von asiatisch oder koreanisch gelesenen Menschen in Deutschland angeht, glaube ich, hat sich wahrscheinlich mittlerweile viel zum Positiven auch verändert. Wie sehen Sie das? Hat sich anders als 2010, als Sie Ihre Karriere als Stand-up-Comedian begonnen haben, die gesellschaftliche Wahrnehmung von diesen asiatisch gelesenen Menschen in Deutschland sehr verändert oder hat sich seitdem insgesamt doch noch nicht so viel getan?
Es hat sich mit Sicherheit sehr viel getan. Diversität ist natürlich ein ganz großes Thema hier im Westen, wo man natürlich auch darauf achtet, dass alles divers bleibt. Also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, was ich vor über 20 Jahren, ich bin ja auch Schauspieler, an Rollen angeboten bekommen habe auch und an Rollen gespielt habe, die ein gewisses asiatisches Klischee auch bedient haben, das könnte man heutzutage gar nicht mehr machen. Glücklicherweise. Also man ist ja sehr viel bedachter, da auch politisch korrekt zu sein und da nicht in diese rassistische Falle hineinzutappen. Die Wahrnehmung hat sich überhaupt mit Menschen mit Migrationshintergrund sehr geändert. Ich muss aber auch sagen, also für uns Koreaner hier in Deutschland, also Korea ist natürlich jetzt auch popkulturell total weit vorne und da ist es eigentlich schon seit einigen Jahren sehr cool, auch im Westen koreanische Wurzeln zu haben.
Das freut mich sehr. Bei der Recherche habe ich herausgefunden, dass Sie 2002 Korea besucht haben, um am Busan International Film Festival teilzunehmen. Und da haben Sie mit einer koreanischen Zeitung ein Interview geführt. In dem Interview haben Sie sich als Koreaner, Deutscher, aber auch als Weltbürger bezeichnet. Was hat Ihnen dabei geholfen, diese kosmopolitische Identität zu entwickeln?
Ich gehöre ja so zu dieser zweiten entwurzelten Generation auch, der Einwanderer in Deutschland, muss ich sagen. Die Generation von mir, die tanzt ja so zwischen zwei Welten. Einerseits sind wir natürlich total koreanisch erzogen worden durch unsere Eltern und kennen auch die koreanische Seite. Andererseits natürlich auch sehr deutsch vom Denken her. Und dieses Zwischending, da so seine Identität zu finden, ich glaube, da war es für mich zu der Zeit einfacher, mich auch einfach als naiverweise als Weltbürger zu bezeichnen. Also ich bin beides natürlich, ne? Das muss man ganz klar sagen. Ne? Klar sehe ich aus wie ein Koreaner und das werde ich auch immer tun. Und das sage ich meinen Kindern auch zum Beispiel, dass die auch halbe Koreaner sind im Grunde genommen. Die sind halb deutsch, halb koreanisch. Und andererseits bin ich natürlich auch sehr deutsch.
Würden Sie sich jetzt auch jetzt als Weltbürger bezeichnen oder...
Das ist eine gute Frage. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde mich auch als Weltbürger bezeichnen, aber natürlich auch, also ich bin beides im Grunde genommen. Ne? Das ist heutzutage auch relativ normal, dass man verschiedene Kulturen in sich trägt. Das vermischt sich ja eh alles.
Das ist eine banale Frage, aber besuchen Sie auch oft Korea? Ja.
Leider überhaupt nicht so oft. Das letzte Mal war ich 2017 da war ich auch beruflich da zur Winterolympiade von in Pyeongchang. Da wurde ich dann auch von Eurosport rübergeschickt nach Südkorea, nach Seoul, um so lustige Clips aufzunehmen, wie es für mich ist, als Deutsch-Koreaner Korea nochmal zu erleben. Da haben wir zwei Wochen lang intensiv gedreht. Da war ich schon sehr baff, wie Korea sich verändert hat. Ich würde aber total gern nochmal rüberfliegen, weil ich kriege das ja mit Südkorea immer im Wandel ist und auch total hip und angesagt. Also ich würde da gerne jetzt mal mit meinen Kindern hinfliegen.
Sie haben gerade vom Wandel gesprochen. Wahrscheinlich haben Sie seit Ihrem letzten Besuch in Korea Veränderungen bemerken können, vor allem im Hinblick auf den Wandel in der Filmindustrie und in der Contentsindustrie. Was ist Ihnen dabei besonders aufgefallen und hat Sie beeindruckt?
Ich finde, wie die meisten hier, bin ich total begeistert von der koreanischen Filmindustrie. Schon seit langem verfolge das natürlich auch total, kenne die Schauspieler und die Hits, die in Südkorea laufen. Und die ganze Welt blickt auf Südkorea, was Popkultur betrifft. Keine Frage, die Filme wie, jeder kennt den Schauspieler wie Choi Min-sik. Das ist schon sehr begeisternd. Und natürlich auch die ganze K-Pop-Welle kommt natürlich auch nicht an uns vorbei. Das läuft hier im deutschen Radio wirklich. BTS läuft die ganze Zeit hier. Ich war letztens in Leipzig und in Dresden. Da sieht man deutsche Jugendliche, die Tanzchoreografien nachahmen von koreanischen K-Pop-Bands. Also Südkorea ist total präsent. Im positiven Sinne, muss man auch sagen.
Ja, an dieser Stelle würde ich mich auch interessieren, wann Ihre koreanische Seite im Alltag beziehungsweise im Beruf zum Vorschein kommt.
Meine koreanische Seite, gute Frage. Ich merke das an der Erziehung meiner Kinder so ein bisschen auch, dass sie mich das so geprägt hat, wie meine Eltern mich auch erzogen haben. Ganz banalen Dingen zum Beispiel, dass in Deutschland es manchmal gang und gäbe war, jetzt nicht mehr, dass die Eltern beim Vornamen genannt werden. Dass dann der Vater sagt, der Sohn kann ihn ruhig Andreas nennen oder so. was natürlich für mich ein Unding ist, natürlich, mit meiner koreanischen Erziehung. Also das geht gar nicht. Und das habe ich meinen Kindern auch mal so nett vermittelt. Und natürlich auch, ich habe das natürlich total in mir, ne, wie ich auch mit meinen Eltern umgehe, mit der Respekthaltung und so weiter und so fort. Und das fängt mit Kleinigkeiten an. Und da bin ich schon sehr, sehr koreanisch. Also um das alles aufzuzählen, ich glaube, das würde den Rahmen hier ein bisschen sprengen.
Wir haben Sie heute eigentlich aus einem besonderen Anlass zu diesem Interview eingeladen. Sie waren nämlich zuletzt auch an der Hörbuchproduktion für Frau Yeoms Kleiner Laden der großen Hoffnung der koreanischen Autorin Kim Ho-yeon als Sprecher beteiligt. Wie kam es dazu denn?
Der Verlag, der Hörbuchverlag hat mich angesprochen, ob ich mir das vorstellen könnte, das Buch von Kim Ho-yeon einzusprechen. Und da habe ich natürlich sofort Ja gesagt. Also ich fand das total spannend, da angefragt zu werden für diesen koreanischen Bestseller. Und es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Es war auch das erste Mal für mich, dass ich ein Hörbuch eingelesen habe. Ich hatte vorher schon Hörspiele gemacht, aber jetzt ein gesamtes Buch einzulesen, war sehr anstrengend, aber auch sehr herausfordernd und hat auch sehr viel Spaß gemacht.
Wie viele Stunden haben Sie dann üblicherweise pro Tag an der Aufnahme gearbeitet?
Also man liest so insgesamt so 20 Stunden. 20 Stunden insgesamt habe ich dann im Studio eingelesen und einen Regisseur zur Seite gehabt, wie das so bei Hörbuchproduktionen ist. Ich weiß gar nicht, ob in Korea das auch so ist, dass Hörbücher so beliebt sind. Deutschland ist auf jeden Fall ein sehr großer Markt für Hörbücher, wo auch das Hörbuchlesen so ein bisschen als Kunstform auch angesehen wird, wie die Schauspielerei. Die Geschichte an sich war mir natürlich auch sehr vertraut. Das ist für die Deutschen natürlich so ein bisschen spannend und auch merkwürdig, so eine Geschichte aus Korea zu hören, die Beweggründe, die Motive der Hauptfiguren auch. Aber für mich war das total verständlich, worum es da ging mit den ganzen Figuren auch und den Problemen, die sie so in sich tragen.
Ich glaube, ein Hörbuchsprecher muss auch gewissermaßen schauspielern können, natürlich, damit der Inhalt besonders lebendig vermittelt werden kann. Welche Besonderheiten gibt es, wenn Sie ein Hörbuch aufnehmen wollen, im Vergleich zur Arbeit vor der Kamera als Schauspieler?
Das Hörbuch aufnehmen ist für mich wesentlich anstrengender als die Schauspielerei vor der Kamera, wo ich sehr viel freier agieren kann. Beim Hörbuchlesen in Deutschland muss man so einen gewissen Duktus haben, so eine gewisse Wortmelodie, die ich jetzt nicht hatte unbedingt, weil ich das jetzt nicht klassisch gelernt habe, ein Hörbuch zu lesen oder eine Sprecherziehung genossen habe, aber dadurch natürlich auch, was der Regisseur auch meinte, sehr authentisch bin in dem, wie ich es vorgelesen habe.
Zum Hörbuch möchte ich noch eine abschließende Frage stellen. Welche Elemente des Buches würden Ihrer Meinung nach deutschsprachige Leser besonders gut ansprechen?
Gute Frage. Ich weiß es gar nicht, um ehrlich zu sein, weil ich da auch nicht so aus meinem eigenen Schatten, aus meinem eigenen koreanischen Schatten rausspringen kann. Ich glaube, für die deutschen Leser und Zuhörer wird es eher total spannend sein, das mal zu hören. Die werden auch viele Sachen merkwürdig finden, worum es eigentlich den Figuren auch geht. Das sind ja so Motive wie Leistungsdruck auch, die in der koreanischen Gesellschaft sehr präsent sind und wo die Figuren auch drunter leiden. Ich weiß gar nicht, inwiefern die Deutschen das auch nachvollziehen können. Ich bin mir wirklich nicht sicher, weil ich wirklich die Geschichte dann wirklich nur mit meiner koreanischen Seite auch verstanden und gelesen habe im Grunde genommen.
Typisch koreanische Dinge würden immer noch in Deutschland so ein bisschen als exotisch betrachtet?
Definitiv, definitiv, ja. Ich habe versucht jetzt gerade das Wort exotisch so ein bisschen zu vermeiden, weil exotisch jetzt auch in unserer Woke-Culture so ein bisschen gerade so auf sehr dünnem Eis ist, was man exotisch nennt und was nicht. Das ist so ein Wort, was jetzt gerade so, was ich versuche auch zu vermeiden, aber Sie haben es jetzt eigentlich auf den Punkt gebracht, ja.
Sie waren bereits in verschiedenen Bereichen tätig, angefangen von Schauspiel, Moderation, über Stand-up-Comedy bis hin zu Einsätzen als Hörbuchsprecher. Gibt es vielleicht noch andere weitere Bereiche, die Sie besonders reizen würden?
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich vielleicht nochmal ein Buch schreiben. Ein Buch schreiben wäre auch nochmal ganz gut. Das war immer so, aber ich glaube, da bin ich zu faul für. Aber so ein biografisches Buch natürlich auch, was jetzt auch schon ein paar Mal passiert ist, auch hier in Deutschland, die Geschichte unserer Eltern, der Einwanderereltern, aber da gibt's natürlich auch schon etliche Serien und Filme, wie Minari war so ein Film aus den USA, der das so aus der amerikanischen Perspektive mal erzählt hat, mit den koreanischen Eltern, die nach Amerika kommen, oder es gab mal eine andere Serie auf Apple TV Plus auch über mehrere Generationen, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß auch, da ging es auch so um koreanische Einwanderer. Aber das wäre das Einzige, was mich noch reizen würde, den Eltern sozusagen auch ein Denkmal zu setzen, nämlich natürlich die Geschichte der koreanischen Einwanderer hier in Deutschland, ne? Aber das kennt man ja eh, ne? So, die mit 20 in die Fremde gegangen sind, weil Korea seinerzeit noch arm war und sozusagen dann, wie die das für die Eltern dann war, hier in Deutschland anzukommen. Das ist natürlich auch sehr spannend.
Ich freue mich sehr auf Ihr Werk. Hoffe, dass es bald wird. Haben Sie vielleicht in naher Zukunft vor, doch nach Korea zu reisen?
Mit Sicherheit. Genau, wir vielleicht sogar schon diesen Herbst werden wir kommen. Also wir werden entweder im Frühling oder im Herbst, genau. Der Sommer ist ein bisschen zu heiß und haben überlegt, jetzt genau im Herbst mal nach Korea zu reisen, nochmal meine Komo und meine Imo zu sehen und Jol zu machen und lecker zu essen und Klamotten zu kaufen.
Super. Wenn Sie nach Korea kommen, würde ich mich auch sehr freuen, Sie persönlich zu treffen. Vielen Dank für das interessante Gespräch heute. Ich danke Ihnen vor allem auch dafür, dass Sie sich am so frühen Morgen
so früh ist es jetzt nicht.
Zeit genug. Ja,
genau, nein. Kein Problem. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, von KBS eingeladen worden zu sein. Und das meinen Eltern auch erzählt. Die waren natürlich ganz hamdreck gesagt, ich muss das machen.
Sie hörten die zweite Ausgabe unserer Interviewsendung Sofern so nah. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Kim Hee-soo.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.